SWR 2 Tandem
Rakete.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler und unser Studiogast ist Musiktherapeut, Grafikdesigner, Programmierer, Musiker. Vor allem aber, darum haben wir ihn eingeladen, will er die Welt verändern. Unter anderem mit der Plattform ecobasa.org, einem Schenkökonomie-Netzwerk für nachhaltige Lebensweisen. Arne Bollinger, willkommen.
Schönen guten Tag.
Was ist Schenkökonomie?
Schenkökonomie ist eine Form des Austausches, wo es eben keinen Tausch gibt, das heißt keinen direkten Tauschwert, sondern jeder kann einfach das geben, was er hat und was er geben will und kriegt, wenn er Glück hat, das, was er braucht, von jemand anders.
Das kann man sich jetzt noch nicht so richtig vorstellen. Also ist das, was du beschreibst, ist das alles das, was Ecobasa einfädelt? Spreche ich es überhaupt richtig aus?
Richtig, ja. Auf der Online-Plattform wollen wir das vermitteln. Das ist natürlich eine komplexe Technologie, die wir noch weiterentwickeln müssen. Also es gibt eine Datenbank und eine Suchfunktion, wo man dann Fähigkeiten, Produkte, Orte und Interessen von anderen Leuten finden kann und sich dann eben verständigt, das auszutauschen.
Sag mal ein Beispiel, was passiert da?
Das ist ja ganz speziell auf der Plattform, dass man bestimmte Orte finden kann, Gemeinschaften zum Beispiel, wo Sachen praktiziert werden, die man lernen will, wie zum Beispiel Yoga und Meditation ist natürlich ganz beliebt oder Gärtnerei oder Tanz, sage ich mal, und man kann diese Orte finden, da hingehen und die Orte können dann auf dem Profil, was man angelegt hat, die Fähigkeiten von einem selbst sehen und sagen, ach Mensch, sag mal, du bist ja Grafikdesigner, da brauchen wir gerade jemanden, das wäre ja praktisch und dann muss eigentlich auch gar kein Geld fließen, dass man irgendwie da sein kann und man kriegt Essen und Unterkunft.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Wocheneinkauf regeln will oder ich stelle fest, mein Auto ist kaputt, na gut, da könnte man einen Handwerker finden natürlich, aber es gibt Dinge, da will ich einfach wahrscheinlich losgehen und das kaufen.
Ja, natürlich. Das ist natürlich von dem Standpunkt, wo wir jetzt sind, wo wir noch ein anderes System haben. Das, was ich jetzt angesprochen habe, ist wahrscheinlich in der fernen Zukunft und wäre erst eine Entwicklung, die daraus entstehen kann. Und das, was wir jetzt ansetzen, da fangen wir natürlich erstmal im Kleinen an. Und da geht es natürlich um Kommunikation. Und das Problem dabei ist, dass das ein bisschen länger braucht. Man braucht da ein bisschen Geduld. Man muss viel kommunizieren, am besten das, was man sich wünscht, an so viele Leute wie möglich einfach erzählen, hey, ich suche gerade jemanden, der mein Auto repariert und man glaubt es dann nicht, aber in den lustigsten Situationen findet man da tatsächlich jemanden, der vielleicht sogar jemand kennt, Mensch, mein Onkel ist Automechaniker, der würde das vielleicht machen.
Gibt's sowas nicht schon in der Art im Netz?
Sowas gibt's auch, das bekannteste und bestfunktionierendste ist streetbank.com. Da funktioniert das eigentlich, das ist auch aber nur lokal aufgebaut. Also da findet man dann Leute nur in seiner nächsten Umgebung. Das funktioniert in Städten natürlich ganz gut, weil da verhältnismäßig viele Leute angemeldet sind. Aber wenn man jetzt irgendwo auf dem Land wohnt, dann findet man da eigentlich so gut wie niemanden in seiner Nähe, mit dem man sich schenkmäßig austauschen kann. Unser Fokus mit Ecobasa ist auf jeden Fall ländliche Gemeinschaften, die in Naturnähe sind. Es geht um nachhaltige Lebensweisen und Interessen und da findet man, wenn man sich dafür interessiert, dann hoffentlich das, was man sucht.
Ist es denn, wie realistisch ist das, diese erste Hürde zu überwinden? Also, dass es erst richtig gut funktionieren kann, wenn sehr, sehr viele mitmachen und vorher ist es eigentlich viel zu umständlich, sich da jetzt den richtigen Tauschpartner oder Schenkpartner zu suchen.
Das Gute ist, dass die Leute, die da mitmachen, wirklich Pioniere sind auch, so haben wir sie genannt, und diese Motivation in sich tragen, eben die Welt zu kreieren, die sie eigentlich gerne sehen wollen. Und wir versuchen das wirklich von unten aus zu organisieren, dass alle Leute, die da mitmachen, Teil des Netzwerkes sind und sich auch selbst organisieren. Und das versuchen wir eben zu vermitteln mit Strukturen und Methoden, wie zum Beispiel der Soziokratie.
Über die Soziokratie werden wir noch reden. Lass mich noch konkret fragen, was hast du denn zum Beispiel schon geschenkt oder empfangen auf diesem Wege?
Ja, da kann ich natürlich viel erzählen. Ich habe zum Beispiel auch ganz radikal im Selbstversuch ohne Geld gelebt für ein halbes Jahr und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich hatte nur nicht sehr viel Zeit, noch solche großen Projekte wie ein internationales Netzwerk aufzubauen, weil ich mich immer um Essen und Schlafplätze kümmern musste. Mittlerweile benutze ich wieder Geld und lasse mir auch Geld schenken. Ich mache eigentlich alles, was ich mache, auf Spendenbasis. Workshops, die ich gebe, Grafikdesign, Webseiten oder Musikproduktion. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und mir ist mein Handy kaputt gegangen auf einer Reise neulich. Und dann habe ich gesagt, hey, vielleicht hat noch jemand ein altes Handy zu Hause rumliegen. Soll ja vorkommen, man kauft sich ja dauernd neue. Und tatsächlich hatte da jemand ein iPhone zu Hause in der Schublade, was er nicht mehr gebraucht hat. Und das ist dann auch über Freunde durch Spanien wieder zurück nach Deutschland zu mir gekommen.
Ich habe dich eingangs auch als Musiker vorgestellt. Und wir hören auch gleich mal ein Stück von dir als Arnology featuring Diana Rosa. Was gibt's dazu zu sagen in aller Kürze?
Das ist eine gute Freundin, die Vokalimprovisationsworkshops mit mir gemacht hat und die hat auch bei Bobby McFerrin gelernt. Und nach einem dieser Workshops, als sie bei mir in Berlin war, habe ich sie einfach mit ins Studio genommen und sie hat gesagt, sie hat da einen Song. Sie hat das einfach eingesungen und ich habe das eingespielt und nach anderthalb Stunden war das Ding im Kasten.
Look at me eye, Musik von Arnology. Und dahinter steckt Arne Bollinger, unser Studiogast heute in SWR 2 Tandem Rakete, der uns gerade die Schenkökonomie erklärt hat. Ein Anstoß für deine Suche nach alternativen Lebens- und Gesellschaftsformen war, glaube ich, als du im Rahmen deines Musiktherapiestudiums im Krankenhaus gearbeitet hast und dort nicht so helfen konntest, wie du dir das vorstellst.
Genau, Krankenhäuser sind natürlich auch Unternehmen, die wirtschaftlich arbeiten müssen, um sich zu finanzieren und verdienen leider ihr Geld mit Krankheit. Und in diesem Setting wollte ich eigentlich so nicht arbeiten und habe eben geguckt, wo kann ich therapeutisch arbeiten, wo eine ganzheitlich gesunde Umgebung ist, in der Menschen gesund werden können oder am besten gar nicht erst krank werden.
Und was hast du gefunden?
Da habe ich eben Ökodörfer gefunden, Permakulturfarmen, Transition-Down-Projekte, Projekte, die einen ganzheitlichen Ansatz haben, die in der Nähe zur Natur leben, die sich gemeinschaftlich organisieren, wo die Menschen im Kontakt sind miteinander und eben auch füreinander sorgen, aufeinander gucken. Und da entsteht eigentlich schon sowas Ähnliches wie eine Schenkökonomie ganz von alleine, so eine Art familiäre Struktur. In der Familie zum Beispiel würde auch niemand seine Kinder nach Miete fragen. Da ist das ganz selbstverständlich, dass man sich einfach hilft und unterstützt mit dem, was man kann und hat.
Sag in zwei Sätzen, was Permakultur und was Transition Down ist.
Permakultur ist der Ansatz, naturnahe Systeme wie im Wald nachzubauen, Systeme, die ohne den Menschen klarkommen und sich selbst versorgen und diese Systeme so zu optimieren auf die menschlichen Bedürfnisse, wie zum Beispiel Nahrungsmittel, dass man zum Beispiel einen essbaren Wald hat. Transition Town-Bewegung kommt aus England, ist der Anspruch, bestehende Dörfer und Städte umzuorganisieren, sodass sie resilient funktionieren, nachdem uns das Öl ausgegangen ist und vielleicht das Geld nichts mehr wert ist, um eben andere Strukturen aufzubauen, die zukunftsfähig sind.
Ich habe vorhin, während die Musik lief, noch überlegt, wie soll das denn jetzt gehen, und solange noch nicht genug Leute das machen, ist das alles so umständlich. Also jemanden zu finden, der einem das schenkt, was man gerade braucht. Und dann hast du gesagt, na gut, man kriegt aber durch die Umständlichkeit auch was anderes.
Man muss eben kommunizieren und dadurch lernt man sich kennen. Also man kann nicht einfach Geld auf den Tisch legen und bekommt anonym das, was man gerade verlangt, sondern man kommt ins Gespräch, man lernt sich kennen, man lernt die eigenen Stärken und Schwächen kennen, was der andere zu geben hat und eben auch braucht. Und ich glaube, das ist sehr gesund.
Da gehört wahrscheinlich dieses Stichwort Soziokratie rein, was du vorhin schon gebracht hast. Erklär mal, was das ist.
Ja, das ist eigentlich ein bisschen was anderes und ein bisschen komplex. Wir sind darauf gestoßen, als wir eben dieses internationale Netzwerk organisieren wollten, weil da ja sehr viele Leute mitmachen sollen, und dann brauchst du eine Struktur. Wie werden Entscheidungen getroffen? Wie organisieren wir das in verschiedenen Arbeitsgruppen und Kreisen? Und dafür eignet sich die Soziokratie eben hervorragend. Also es ist ein Methodenkoffer von Organisationsmethoden, Kommunikationstools für eben solche Dinge wie Entscheidungsfindung, Arbeitsverteilung und Informationsfluss. Und das Ganze funktioniert nach Prinzipien, die wir sehr gut finden, dass alle Stimmen Gehör finden. Und dass eben nicht die Mehrheit entscheidet oder ein Diktator, sondern eigentlich die Kraft des Argumentes die beste Lösung hervorbringt.
Das klingt ja schon idealistisch. Also wir leben gerade in einer Zeit, wo Argumente nicht besonders fruchten.
Genau, deswegen finden wir das auch alle so wichtig. Also wir waren so begeistert von der Methodik, dass eigentlich alle Teammitglieder von EcoBasa mittlerweile Soziokratietrainer geworden sind und sind so inspiriert davon, dass wir das nicht nur in Gemeinschaften tragen, wo das natürlich sehr gut funktioniert, um sich effektiver zu organisieren, sondern eben jetzt auch in den Unternehmenskontext, weil eben da gerade die Macht und die Gestaltungskraft in unserer Gesellschaft liegt und das eine unglaubliche Umgestaltung wäre, wenn diese Organisationen anfangen, sich soziokratisch zu organisieren, da im Herz der Soziokratie eben Sinnhaftigkeit liegt, aber auch sowas wie Werte und das Prinzip des Konsentes, dass jeder jederzeit Einsprüche geben kann zu dem, was passiert. Und dadurch kann eigentlich nur Gutes entstehen.
Also ihr versucht, mit EcoBasa interessierten Menschen in Workshops das beizubringen. Wer kommt da und was übt ihr mit den Leuten?
Das sind natürlich Leute, die entweder schon in Gemeinschaft leben und sich da besser organisieren wollen oder eben nicht mehr abhängig sein wollen vom Geld, was ja auch immer ein Problem ist und ein bisschen einschränkt in seinem Handeln, was man eben tun will, vor allem wenn es nicht mit Kapitalismus zu tun hat. Oder Leute, die eben auch diese Schenkbewegung vorantreiben wollen, die jetzt vielleicht noch aus der Stadt kommen, aber sich eben interessieren für alternative Lebensweisen und Nachhaltigkeit. Und viele sind immer am Reisen und gucken sich dann solche Gemeinschaften an, wie das denn da funktioniert, um am Beispiel zu lernen, wie man sich zum Beispiel selbst versorgen kann oder in der Gemeinschaft organisiert. Und diese Leute, mit diesen arbeiten wir, die bauen eigentlich das Netzwerk auf. Das sind sozusagen die Bienchen, die zwischen den Blumen, den Gemeinschaften fliegen und reisen und dann die DNA, das Wissen weitertragen und das Netzwerk der kollektiven Evolution voranbringen.
Und dann sagst du gerade, du willst das in Unternehmen einführen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ihr zu Mercedes geht und dann sagt so, die Arbeiter, die sollen in Zukunft ihre Arbeitskraft verschenken und ihr verschenkt dafür die neue C-Klasse. So.
Die große Frage ist, ob das überhaupt Sinn machen würde, ob wir eine C-Klasse brauchen und wollen in der Schenkökonomie. Also ich denke, da sind ein paar Schritte übersprungen. Ich denke, das kann, glaube ich, jeder im Kleinen anfangen und sich dann fragen, will ich wirklich in der Fabrik bei Mercedes-Benz arbeiten? Oder halte ich vielleicht andere Dinge einfach für sinnvoller, wenn ich meine Zeit frei einteilen kann?
Was umfasst es dann, wenn du sagst, wir wollen das in die Unternehmen reintragen, weil die wichtig, weil die Gesellschaft lenken auch ein Stück weit?
Also unser Einsatz ist ja eben die Soziokratie in Unternehmen reinzubringen, weniger die Schenkökonomie. Das ist natürlich erstmal ein bisschen widersprüchlich. Und das heißt, dass Unternehmen sich anders strukturieren und das wollen auch viele Unternehmen. Das ist gerade besonders in der Start-up- und IT-Szene in aller Munde. Ein Buch wurde gerade geschrieben von Frederic Laloux, Reinventing Organizations heißt das auf Englisch. Da geht es eben darum, sich anders zu organisieren, anders zu denken um effektiver zu sein, weil viele Unternehmen gemerkt haben, dass es eben doch wichtig ist, sich in Teams zu organisieren, zusammenzuarbeiten und dass durch kollektive Intelligenz viel bessere Sachen entstehen können. Und genau dafür ist die Soziokratie ein optimales Werkzeug.
Wann hast du angefangen, über all diese Sachen nachzudenken? Schon in der Schule?
Ja, im Prinzip schon. Also Schule fand ich immer ziemlich langweilig. Damals gab es schon das Internet zum Glück und ich habe einfach alles gelesen, was mich interessiert hat und habe mich sehr viel mit Mystik auch beschäftigt und bin dann eigentlich auch auf den Gedanken gekommen, dass eigentlich ja alles verbunden ist und eigentlich vielleicht irgendwo auch alles eins ist. Und deswegen würde es gar keinen Sinn machen, andere auszubeuten oder Raubbau an der Natur zu betreiben, weil wir eigentlich alle abhängig sind voneinander und von dem Planeten, auf dem wir leben. Und da macht es eigentlich eher Sinn, das zu unterstützen, was man eben auch selber sehen und bekommen will.
Hast du da schnell Gleichgesinnte gefunden mit diesen Gedanken oder warst du ein Außenseiter damit?
Naja, deswegen bin ich auch in Berlin gelandet. In Baden-Baden, wo ich aufgewachsen bin, habe ich eher nicht so viele Gleichgesinnte getroffen. Da hat dann eher mein Vater ganz viele Marmeladen verschenkt und Gemüse, was er angebaut hat. Das hat mich, glaube ich, sehr inspiriert. Und in Berlin findet man allerlei verrückte Leute mit viel Mut, Dinge anders zu machen und auszuprobieren. Und ich bin eben auch in der ganzen Welt rumgereist durch diese Gemeinschaften, um zu gucken, wie funktioniert das denn, wie fühlt sich das an. Und da findet man immer ganz viele Freunde und Unterstützer.
Wie fanden und finden denn überhaupt deine Eltern diese ganzen Pläne, nachdem du dich jetzt nicht aufs Marmeladeverschenken beschränkst?
Das mache ich auch immer gerne. Natürlich die ersten Jahre haben sie natürlich gedacht, wann hört denn das endlich auf, wann kommt der Junge zur Vernunft. Mittlerweile haben sie kapiert, dass ich da nicht so schnell aufgebe und da jetzt eine ganze Weile eben dran bin. Und mittlerweile kommt da auch ganz positive Resonanz. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Wochen den Start Green Award bekommen vom Borderstep-Institut und eigentlich auch unterstützt vom Bundesumweltministerium. Da sieht man schon, dass das vielleicht gar nicht so blöd ist, was ich und andere, was wir uns da überlegt haben.
Allein um dich zu drehen, wieso ist es, wie es ist und wieso kannst du es nicht verstehen? Hat die ganze Welt auf einmal dich total übersehen? Kein Mensch leistet dir Beistand, keiner kennt dein Problem. Warum bist du noch so einsam? Hast nicht längst schon eingesehen, dass die Welt und du sich gleichsam im eigenen Kreise drehen? Allein bist du gekommen und alleine wirst du gehen. Dazwischen ist nicht anders, fang an, das einzusehen.
Du fühlst dich so allein, denn kein Mensch will mit dir sein.
Gemein, das ist allein das Sein vereint, sei dieses dir verneint, denn das Sein ist die Barriere zwischen Form und Leere, denn Leere ist auch Form, dein Verstand setzt die Norm und trennt dich erkenntlich weit von der Unendlichkeit, also setz ihn ein oder schalt ihn aus, dein Verstand ist dein Geschenk, also mach das Beste draus.
Du fühlst dich so allein, wenn kein Mensch will mit dir sein,
ihr Schweine,
die Welt ist so gemein.
Dualismus.
Du fühlst dich so allein, wenn kein Mensch will mit dir sein.
Kein Mensch.
Die Welt ist so gemein, einfach alles zu uns rein.
Mach doch, es tut dir nicht gut, aber eigentlich schon. Um das zu erkennen und dann weiterzukommen, du musst dich erst trennen, dann begreifst du es schon. Alleinsein bringt Reinheit und vereinigt die Form.
Zack, zack.
Nochmal Arnology, das Musikprojekt unseres heutigen Studiogasts in der Rakete auf SWR 2. Arne Bollinger, Schenkökonom, Soziokratie-Trainer und eben auch Musiker. Dualismus hieß das Stück und du rappst da, die Welt ist so gemein, einfach alles zu entzweien. Das hat mit dem zu tun, worüber wir gerade sprachen, dass du sagst, es ist ja eigentlich alles eins. Das heißt, diese wirtschaftlichen Ideen, die du vertrittst, die sind am Ende spirituelle Ideen.
Kann man eigentlich so sagen, ja. Im weitesten Sinne ist es eben eigentlich eine Kultur und eine innere Haltung, die dadurch entsteht und die das auch erst möglich macht. Nämlich, dass man Dinge nicht mehr als getrennt wahrnimmt, dass man die Welt und andere Menschen nicht als Konkurrenz oder feindselig sieht, sondern eigentlich anerkennt, wir sind alle voneinander abhängig und verbunden und im stetigen Austausch und sollten eigentlich einfach das Beste draus machen.
Diese Stücke, die du produzierst, die Musik, wie wichtig ist die in deinem Leben?
Sehr wichtig, auf jeden Fall. Ich arbeite jetzt nicht mehr als Musiktherapeut, aber ich habe auch als Musikproduzent, Sounddesigner und Komponist Geld verdient in der Medienagentur, wo wir für sozial-ökologische Projekte gearbeitet haben. Und ich habe auch immer noch eine Band und das ist immer sehr wichtig auch für mich, die Musik regelmäßig im Leben zu haben und auch zu praktizieren. Und ist auch tatsächlich irgendwie eine Art spirituelle Praxis, in der ich mich sehr verbunden fühle mit der Welt.
Diese Agentur, diese Medienagentur, die du ansprichst, das war die Sinnwerkstatt, also eine besondere Agentur, nur damit wir einen Eindruck bekommen, was es so alles gibt an nachhaltigen Projekten. Was ist diese Sinnwerkstatt? Wieso warst du da zumindest eine Weile richtig?
Na, ich habe da auf jeden Fall ganz, ganz viel gelernt. Ich habe zuerst dort als Programmierer gearbeitet. Das war natürlich ganz ausschlaggebend auch für die Plattform Ecobasa, die ich auch hauptsächlich alleine programmiert habe. Und wir haben Kampagnen gemacht, von Webseiten über kleine Animationsfilme bis hin zu Veranstaltungen. Das habe ich auch mitorganisiert und konzipiert und war dann, wie gesagt, in der Filmproduktion und habe da auch ganz viel gelernt. Und mittlerweile arbeite ich auch relativ viel mit dem Medium Film und mache kleine Filme für Projekte und auch ein freies Kunstprojekt wie den Futurologischen Kongress gerade.
Der steht jetzt als nächstes an, dann sprechen wir doch gleich drüber, wenn du ihn ansprichst. 2017 ist das. Worum geht's dabei?
Das ist eine Fortsetzung von einem Kongress, der im Jahre 2563 stattgefunden hat.
Da Wie? Ist nämlich Wo hat der stattgefunden?
In der Zukunft nämlich.
Sagt wer?
Das sagen wir.
Okay.
Da ist klar geworden, dass die Erde kein bewohnbarer Planet mehr ist und dass die Menschen gescheitert sind als Spezies und auch den Planeten unbewohnbar gemacht haben und bitten dann vor dem Intergalaktischen Rat der anderen Einwohner des Universums um Hilfe. Aber die sagen dann, naja, Menschen, ihr habt es schon einmal nicht geschafft und wir können euch nicht einfach einen weiteren Planeten geben. Das müsst ihr schon selber schaffen und da selber drauf kommen, wie man da gut drauf leben kann. Und das Einzige, was wir euch anbieten können, ist in der Zeit zurückzureisen. Und dann könnt ihr es nochmal probieren. Und das Jahr 2017 würde sie sich da besonders gut eignen, weil die Menschheit da von ihrem Bewusstsein her so weit ist, ganz viele Lösungen, die dann auch schon da sind, in die Tat umzusetzen. Und deswegen sind wir jetzt wieder hier in der Gegenwart und laden ganz viele Menschen ein, da mitzumachen und diesen Kongress zusammen mit uns zu organisieren und über Monate hinweg Lösungen zu erarbeiten, wie wir denn als Menschen auf dem Planeten gut leben können.
Das heißt ganz konkret, es ist tatsächlich ein Kongress oder ist es jetzt eher eine Performance oder ein Workshop oder?
Alles.
Alles.
Wann? Genau.
Und wo?
Nächstes Jahr. Wir wollen anfangen im März und dann 3 Monate eben diese Teams organisieren und auch coachen mit eben Tools, die wir auch aus der Zukunft mitbekommen haben, wie zum Beispiel die Soziokratie, die ganz gut funktioniert, um sich eben gemeinschaftlich zu organisieren und Lösungen zu erarbeiten. Und das werden wir auch filmisch dokumentieren und begleiten und über die Webseite veröffentlichen, wie diese Prozesse sich gestalten, damit man sie eben auch nachahmen kann. Und das Ganze wird auch partizipativ sein. Man kann dann auch über die Webseite Lösungen einreichen und gute Ideen, die dann mit einbezogen werden. Und am Schluss findet eben dieser Kongress statt, eben die Fortsetzung von dem Kongress aus der Zukunft, wo wir dann auch Besuch bekommen werden von Außerirdischen und denen werden wir dann unsere Lösungen als Menschheit präsentieren, die wir erarbeitet haben und dann werden wir schauen, ob wir es vielleicht schaffen als Menschheit.
Und du gehst in solche Workshops mit deiner Erfahrung aus diesen schenkökonomischen und soziokratischen Ideen und auch aus dieser Erfahrung, wie du vorhin kurz ansprachst, dass du ein halbes Jahr lang ohne Geld gelebt hast, 2012. Das würde mich schon noch genauer interessieren. Wie lebt man ohne Geld monatelang?
Ja, man muss natürlich ganz viel mit Leuten reden und auch sehr offen sein und sehr viel Vertrauen haben. Und sobald man da in eine Resignation reinkommt oder irgendwie denkt, das funktioniert nicht, dann funktioniert es auch nicht. Das fängt natürlich an von der Fortbewegung. Ich war in Berlin auch 3 Monate, da geht das sehr gut, weil es viele alternative Netzwerke gibt, aber eben auch sehr viel auf Reisen. Da bin ich zum Beispiel per Anhalter gereist und dann kommt man mit den Leuten in sehr nahe Gespräche eigentlich oft, die sehr persönlich sind und sehr berührend. Das ist eine unglaublich tolle Reisemöglichkeit, die ich immer vorziehe, wenn ich kann. Von da aus geht es dann eigentlich auch schon weiter, wenn man darüber spricht, bekommt man eigentlich auch ganz viel Unterstützung, weil viele Menschen sehr inspiriert davon sind und einen eigentlich auch unterstützen wollen in diesem Weg.
Das heißt, du warst vor allem unterwegs in diesen Monaten ohne Geld?
Halb, also wie gesagt, in Berlin und unterwegs. Ich habe viele Gemeinschaften auch besucht oder Projekte, die offen sind für diese Philosophie. Und da habe ich dann zum Beispiel im Garten gearbeitet oder mit Kindern Zeit verbracht und konnte dann dafür dort essen und schlafen.
Du hast von Ökodörfern gesprochen, die ja von der Idee auch gut zu dem passen, was du vertrittst. Warum bist du von Baden-Baden nicht in ein Ökodorf gegangen, sondern wäre dir das doch zu langweilig?
Naja, ich habe das schon probiert. Ich habe mir so viele angeschaut wie möglich und bin jahrelang gereist. Ich habe tolle Orte gefunden und fast alle wollten, dass ich da bleibe. Ja, ich besuche einige immer wieder, die ich auch toll finde und wo ich Freunde gefunden habe. Ich habe noch nicht den Ort gefunden, wo das alles passt, was ich mir wünsche. Gerade bin ich in der Annäherung mit einer Gemeinschaft, die neu entsteht in der Nähe von Hamburg, im ehemaligen Zentrum für Mensch, Natur, Wissenschaft und Technik, einem Naturtechnik-Ökologie-Erlebnispark, der insolvent gegangen ist. Und das ist ganz spannend, was da entstehen kann, sowohl von den Leuten als auch vom Ort her. Und da müssen wir aber noch schauen, wie sich das entwickelt. Das ist gerade ganz am Anfang.
Was hat dich gestört an den Dörfern, wo du dann wieder Abstand von genommen hast?
Also in erster Linie natürlich wegen meinem Ansatz, dass da schon eine ganz große Abhängigkeit vom Geld war, dass Kredite aufgenommen wurden, um Dinge zu bauen, dass Leute dann außerhalb der Gemeinschaft arbeiten mussten, in Städten meistens, um Geld zu verdienen, um diese Kredite abzubezahlen und die Zinsen und so weiter. Dadurch war keine Zeit mehr da, sich um die Gemeinschaft zu kümmern oder Strukturen dort aufzubauen, die dazu führen, dass die Gemeinschaft eben unabhängiger wird, dass das Essen dort selbst angebaut wird oder andere Dinge, Häuser selber gebaut werden mit eigenen Materialien. Das braucht natürlich alles Arbeit und Zeit.
Also das heißt, die waren dir eigentlich schon zu kompromittiert?
Kann man sagen, ja. Ich bin da schon sehr wählerisch und es gibt ja so viele tolle Projekte auf der ganzen Welt. Da kann man sich natürlich dann eigentlich auch schon das Beste raussuchen, was für einen passt.
SWR 2 Tandem, die Rakete mit Arne Bollinger, mit dem wir über alternative Gesellschaftsmodelle gesprochen haben. Vorhin, als ich dich fragte, wer dich denn spenden soll, sagtest du, na, die, denen ich was liefere oder was gebe von meiner Schaffens- und von meinem Können. Und dann ist dir noch was Wichtiges anderes eingefallen gerade.
Genau, das ist nämlich eigentlich schon wieder diese Tauschlogik. Ich gebe was und ich kriege was dafür. Und das Tolle an der Schenkökonomie ist eben, dass man das entkoppeln kann. Und die Leute, die können und wollen, die können eben das unterstützen, was sie gut finden und was sie sehen wollen. Und so würde ich auch einfach jeden unterstützen, wirklich das zu unterstützen, was man sehen will in der Welt. Und wenn jemand unsere Ideen gut findet, dann wäre das eben ganz toll, wenn wir auch durch Spenden unterstützt werden, um eben diese Strukturen aufzubauen und zu schaffen, denn wir brauchen gerade noch Geld. Und gerade Programmierer zum Beispiel wollen immer gerne bezahlt werden. Wenn vielleicht der ein oder andere Programmierer zuhört oder ein Zuhörer einen Programmierer kennt oder User Interface Designer, dann würden wir uns sehr freuen, wenn die uns kontaktieren wollen, um das Projekt zu unterstützen und diese Plattform mit uns auszubauen. Und wenn Leute gut finden, was ich mache in der Welt, dann kann man mich eben auch finden und unterstützen.
Es werden die Menschen in Zeiten ökonomischer und politischer Krisen ja meist nicht gerade experimentierfreudiger. Ist dein Weg also seit Bankenkrise und Trump und Erdogan und Brexit und AfD steiler geworden? Was denkst du?
Ja, ich sehe schon, dass da sich irgendwo eine Art Druck aufbaut, schon seit Jahren, und sich die Situation so ein bisschen zuspitzt. Auch der Klimawandel ist leider nicht rückläufig und lässt sich mittlerweile auch schon nicht mehr aufhalten. Das bestätigen eigentlich alle Wissenschaftler. Ich denke auch, dass da immer mehr Aufmerksamkeit und Bewusstsein in der Gesellschaft entsteht, zu sagen, okay, so geht's nicht weiter. Wir müssen irgendwas verändern. Und wenn mich jemand fragt, dann sage ich, naja, dann können wir doch erstmal ganz tief schauen, warum ist das alles so weit gekommen und so entstanden. Und für mich ist eben das grundlegende Ding, der Motor, der alles antreibt, eben die Profitgier und der Kapitalismus und auch irgendwie dieser Egoismus und die Angst. Und das, was wir machen, eben die Antwort darauf und die Alternativen dazu.
Und ein Werkzeug oder eine Plattform, über die du das erreichen willst, ist eben dieses soziale Netzwerk. Das ist ja auch ein Begriff, der etwas gelitten hat in letzter Zeit. Also wir dachten ja alle, dass das Internet uns bilden und ermächtigen wird. Und stattdessen kämpft man im Moment mit Filterblasen und Hassbotschaften. Und das Silicon Valley entpuppt sich als genauso gierig und kalt wie die Wall Street. Bist du da auch manchmal desillusioniert oder verlierst den Glauben an dieses Werkzeug Internet und Social Media?
Ja, ich sehe immer beides gleichzeitig eigentlich. Also auf jeden Fall ist das Soziale durch Facebook und so weiter eigentlich ziemlich degradiert. Und wir wollen wirklich ein soziales Netzwerk bauen, wo es eben um diese Kontakte und die Unterstützung geht und gute Dinge. Und ja, Facebook macht Profit und basiert eigentlich nur auf Unterhaltung und idiotischen Botschaften. Und man kann sich darauf nicht wirklich organisieren oder sinnvoll diskutieren oder austauschen. Da brauchen wir auf jeden Fall Alternativen. Aber das Gute, was ich auch sehe, ist, dass in Silicon Valley nicht nur diese Profitgier vorherrscht, sondern eben auch ganz tolle Projekte am Entstehen sind, wie zum Beispiel von Elon Musk, dem Gründer von PayPal, einem der Gründer, der eben jetzt auch mit Tesla Motors Elektroautos baut und Batterien, die Sonnenenergie und da andere alternative Energiemethoden sehr effizient speichern können und damit wirklich zu Alternativen werden zu fossilen Brennstoffen und der auch gleichzeitig Solarenergiepaneele als Dachziegel auf die Häuser bringt und tatsächlich auch daran forscht und Raketen baut, um den nächsten Planeten zu besiedeln, weil in seinen Augen wir das auf dem Planeten nicht mehr hinkriegen.
Jetzt haben wir in dieser Sendung über sehr viele große Hauptziele und ferne Ziele gesprochen. Hast du denn oder habt ihr auch mit Ecobasa bestimmte Ziele, wo ihr denkt, in den nächsten, weiß ich nicht, 1, 3, 5 Jahren könnten und wollen wir das und das erreichen?
Ach, das Gute ist, dass wir da eigentlich gar keinen Druck haben, den man irgendwie oft spürt in der Gesellschaft, wenn man profitgetrieben ist. Das lebt durch Freiwilligkeit und kann ganz organisch entstehen und wachsen mit allen Leuten, die mitmachen und die dazukommen. Und wir freuen uns über jeden Schritt und jede Entwicklung. Natürlich arbeitet irgendwo die Zeit und die Gesellschaft, was so passiert, gegen uns. Aber naja, es liegt ja auch an den Menschen, das zu verändern und uns da zu unterstützen und damit zu machen.
Danke, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Wir haben dir hoffentlich etwas Aufmerksamkeit dafür schenken können. Das war SWR 2 Tandem, die Rakete mit Arne Bollinger. Viel Erfolg auch mit dem Futurologischen Kongress nächstes Jahr.
Vielen Dank.
Am Mikrofon war Bernd Lechler, die Redaktion hatte Fabian Elsässer. Einen schönen Abend.